Hey Felix, hol mal drei Bier.
Vorgeplänkel.
Fuck, wir sind ja schon drauf.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
Einmal. Es ist eine Frechheit. Komm da. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Was passiert?
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Nein.
Das ist die nächste Debatte, Frau.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Völlige Dunkelheit in einem der besseren Vororte im Süden von Essen. Also so dunkel, wie es mitten im Ruhrgebiet eben sein kann. Einer dieser Neubauten, die teuer, aber geschmacklos sind. Die Nachbarn sind reich, allerdings neureich. Im Zentrum der Dunkelheit ein Zimmer, das sich wie das Kinderzimmer eines durch zu viel Taschengeld verzogenen Teenagers anfühlt, obwohl ein junger Erwachsener darin lebt, wobei Leben vielleicht übertrieben ist. Die Luft steht, muffig, ein irgendwie nussiger Geruch. Die einzige Lichtquelle ist ein Atari-Monitor, der den Raum in einen schwachen, ungemütlichen Neonschein taucht. Sogar das spärliche Licht ist hier dunkel, so dunkel wie diese Geschichte. Auf dem Monitor läuft seit mindestens einer Stunde die immer selbe Szene in Dauerschleife. Die Wiederholung eines Zweikampfes aus mehreren Perspektiven. Roberto Carlos rauscht Alessandro Del Piero von hinten in die Beine. Der überschlägt sich mehrfach, bevor er mit merkwürdig abgewinkelten Beinen liegen bleibt. Ruckelig kommt ein Schiedsrichter ins Bild, der dem Übeltäter die folgerichtige rote Karte zeigt. Roberto Carlos verzieht das komplett verpixelte Gesicht, winkt mit einer rechteckigen Hand ab und stapft roboterhaft in Richtung Kabine. Die Grafik hat sich seit FIFA 98 echt weiterentwickelt. Auf dem Gaming-Stuhl sitzt Sven, den sie früher mal den Kurzen nannten, dann zwischenzeitlich den Dicken, jetzt vor allem Sven. Er blickt regungslos in die Dunkelheit. Die Stille des Raumes wird gebrochen von dem Summen des Rechners. Immer wieder hört man leise die Stimme von Wolf-Dieter Poschmann.
Das ist eine rüde Attacke. Er nimmt geradezu einen Knochenbruch in Kauf.
Mehrere Jahre sind inzwischen vergangen, seit Red Bull Svens Herzensverein gekauft, ihm die Seele entrissen und die Jungs von damals in eine ernsthafte Lebenskrise gestoßen hat. Für die Österreicher dürfte sich die Investition letztlich ausgezahlt haben. Nach einem direkten Aufstieg in die Bezirksliga schaffte man zunächst 2 Jahre in Folge nicht den Durchmarsch. Der Geduldsfaden in Fuschl war kurz. Der Return of Invest musste gesichert werden. Und so kaufte man kurzerhand die Lizenz eines maroden Drittligisten, von denen es im Ruhrgebiet schließlich mehr als Sand am Meer gab, und sparte sich die nervigen Zwischenschritte durch Landes- und Verbandsligen. Von der dritten ging es ohne Unterbrechung direkt weiter nach oben und in dieser Saison tritt die Mannschaft, die sich, ganz österreichisch, Kampfmannschaft nennt, erstmalig in der ersten Bundesliga an. Auf der Brachefläche neben dem alten Sportplatz, wo damals der Red Bull-Hubschrauber wie ein UFO aus einer fernen Galaxie gelandet war, hatte der Investor ein zugiges Stadion für 22.000 Zuschauer aus dem Boden gestampft. Ja, Zuschauer. Trotz modernen Anstrichs wurde in Mateschitz Universum natürlich nicht gegendert. Wo kämen wir dahin? Die Marketingabteilung nannte das Stadion nach einem langen Kreativprozess schließlich Red Bull Base. Von einem echten Schmuckkästchen war die Rede. In Wirklichkeit war es jedoch nicht von anderen seelenlosen Hütten wie in Mainz oder Gladbach zu unterscheiden. Die Anwohner nannten es abschätzig Kuhstall. Das Schicksal der Jungs aus der alten ersten Herren war exakt entgegengesetzt zum kometenhaften Aufstieg der Roten Bullen verlaufen. Am besten war es noch Ernesto ergangen, dem Zauberfuß aus Argentinien, dem Messi der Kreisklasse. Er hatte zunächst nur sein Auslandssemester abschließen und dann nach Rosario zurückkehren wollen. Doch dann hatte er im Germanistikseminar Melanie aus Oberhausen kennengelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Seinem Opa, dank dessen deutscher Herkunft er sich überhaupt für das in Argentinien eher exotische Germanistikstudium entschieden hatte, schickte er einen leisen Dank gen Himmel. Darüber, warum Opa damals nach Südamerika ausgewandert war, wurde in der Familie wenig gesprochen. Ihm hatte wohl das milde Klima gut getan. An Melanie hatte Ernesto vor allem ihren Humor geliebt. Als sie ihn nur wenige Monate später dann humorlos sitzen ließ, wollte Ernesto eigentlich zurück nach Hause. Aber irgendwie konnte er sich nicht auf einen Flug festlegen und so blieb er im wahrsten Sinne des Wortes hängen. In Witten. Statt Fußball spielte er nur noch Hacky-Sack mit den uncoolsten Kommilitonen. Hängen geblieben in jeder Hinsicht. Holger alias Schranke, der zum Mittelstürmer umfunktionierte ehemalige Torhüter, hatte die Fußballschuhe nach der ganzen Geschichte an den Nagel gehängt und sich auf seinen Hauptberuf im Außendienst konzentriert. Eine Zeit lang ging es noch so weiter mit seinen Montageterminen, bis ihm eine seiner Affären wortlos einen positiven Schwangerschaftstest unter die Nase hielt. Nach einem ersten Schock hatten sich die beiden arrangiert, eine Doppelhaushälfte in Bottrop bezogen und versehentlich noch ein zweites Kind bekommen. Seitdem war Schranke optisch um Jahre gealtert. Die schlaflosen Nächte und ständigen Kita-Viren raubten ihm Nerven und Lebensmut. Und seit seine Frau im Internet gelesen hatte, dass die, zugegebenerweise völlig unausgeglichen verteilte, Verantwortung für das Familienleben als Mental Load bezeichnet wird, kam Schranke kaum noch zu seiner Form von Self-Care. So bezeichnete er es nämlich, wenn er in der Eckkneipe seinen Verdruss in 6 bis 7 Pils ertränkte, während im Fernsehen ein belangloses Champions-League-Spiel lief. Ohne Ton. Schütte, der von Kloppo kompromisslos ausgemusterte Libero, trug seine Depression wie einen Orden. Nach der Übernahme durch Red Bull hatte er nur noch schwarze Kleidung getragen, meist Skinny Jeans und Rollkragenpullover. Anfangs, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen, später, weil es ihm modisch und künstlerisch vorkam. Seine inneren Kämpfe fanden fortan in Kreativität ihr Ventil. Er fing an, mit dicken Strichen riesige Grafiken auf Leinwände zu malen. Wirre Kritzeleien. Schwarz wie die Kohle unter dem Ruhrgebiet und weiß wie das Kokain der verhassten Red Bull-Funktionäre. Farben kannte er nicht. Als er herausfand, dass einige seiner anfangs gefeierten Werke irgendwann als zu verschenken auf dem Bordstein standen, verlor Schütte auch noch an der Kunst seine letzte Freude. Die nebenbei mit Kollegen gegründete Kreativagentur lief schlecht und ging endgültig den Bach hinunter, als ihr Leuchtturmprojekt, ein neues Corporate Design für den örtlichen Metzger und ehemaligen Hauptsponsor, grandios floppte. Karikaturen von glücklich dreinschauenden Schweinen mit Kochmütze auf dem Weg zum Schlachter entsprachen einfach nicht mehr dem Zeitgeist. Und so saß Schütte nicht nur auf einem Scherben, sondern auch auf einem Schuldenhaufen. Und Sven, der ehemalige Kurze? Das Verhältnis zu seinem Vater war seit dem Vorfall bei der damaligen Weihnachtsfeier nachhaltig gestört. Norbert bekam das Bild, wie Sven erwachsen wurde, einfach nicht mehr aus dem Kopf. Seitdem war er irgendwie verkrampft, sobald er auf seinen Sohn traf. Der Verlust der Unschuld stand zwischen Vater und Sohn. Die Kommunikation blieb spärlich und familiäre Treffen wurden auf ein Minimum beschränkt, bevor sie irgendwann völlig ausblieben. Psychisch war Sven nach dem Verkauf seines Vereins in ein tiefes Loch gefallen. Oft war er nachts schweißgebadet aufgewacht und hatte irgendwas von Tradition und Werten gestammelt. Überhaupt hatte er plötzlich viel von früher geredet, von Zeiten, zu denen er noch nicht mal geboren war. Alles sei damals besser gewesen, man hätte noch sagen können, was man dachte. Fußball interessierte ihn allenfalls noch beiläufig. Die aufdringliche Politisierung der Ultras war ihm ein Dorn im Auge. Politik hatte, seiner Meinung nach, im Stadion nichts zu suchen. Auch die Spieler seien heutzutage verweichlicht. Früher hätten noch echte Männer gespielt. Basler, Legat, das waren noch Typen gewesen. Spieler, die, um Wolf-Dieter Poschmann zu zitieren, notfalls Knochenbrüche in Kauf genommen hätten. Gina war es verständlicherweise irgendwann zu viel geworden. Schließlich hatte sie den überfälligen Schlussstrich gezogen. Ihre Liebe hatte sich zunächst in Mitleid, später in Abscheu verwandelt. Sven hatte seinen Trost in Fleisch gefunden. Schnitzel, Currywurst, Aufschnitt. Fleisch ist mein Gemüse, wurde sein Mantra. Den Traum von der Borussia hatte er ad acta gelegt und seine einst gefürchteten tödlichen Pässe fanden nur noch bei FIFA 98 statt. Karrieremodus aber rückwärts. Sein athletischer Körper, der einst sein ganzer Stolz gewesen war und mit dem er nicht nur Gina zu gefallen wusste, setzte nach und nach viszerales Fett an. Bodytype Skinny Fat, ein Lauch mit Bauch. Und ein Sixpack hatte Sven nur noch im Kühlschrank. Ohne dass er es sich jemals erklären konnte, gab ihm aber nicht nur das Leben, sondern auch Gina irgendwann eine zweite Chance. Große Lust auf die Paartherapie hatte er nicht. Auf seinem liebsten YouTube-Kanal Männlichkeit aufrichten, hatte er gehört, dass Therapeuten, auch dort wurde natürlich nicht gegendert, generell nicht zu trauen sei. Vor allem, weil die angeblich immer den Männern die Schuld gäben. Aber dass es nicht so weitergehen konnte, war selbst Sven bewusst. Ginas Leben war derweil gegensätzlich verlaufen. Ihr Instagram-Kanal war nach einem viralen Video über toxische Männlichkeit beim Fußball durch die Decke gegangen. Seitdem hatte sie mit Themen wie Feminismus, Nachhaltigkeit und veganer Ernährung eine Nische gefunden, in der sie mit provokativem Content bemerkenswerte Reichweite erreichte. Musste sie ihr Gesicht anfangs noch für Proteinpulver und Nahrungsergänzung in die Kamera halten, hatte sie nach einiger Zeit lukrative Kooperationen und eine eigene About You-Kollektion. Trotz ihres Erfolges hatte sie aber nie vergessen, wo sie herkam. Und auch ihren Sven hatte sie nicht vergessen. Und so war es gekommen, dass sich die beiden wieder angenähert hatten. Natürlich war das nicht von heute auf morgen gegangen. Svens ewig gestrige Haltung hatte es sich nicht mit Ginas progressiven Standpunkten vertragen. Den Fleischkonsum hatte er ihr zuliebe zunächst drastisch reduzieren und dann ganz einstellen müssen. Statt aus Schweinemett war seine wöchentliche Currywurst nun aus Erbsenprotein. Der positive Nebeneffekt war jedoch, dass es auch mit seiner Manneskraft wieder aufwärts ging. Der übertriebene Verzehr roten Fleisches hatte nicht nur seinen Bauchumfang erhöht, sondern auch der Libido erheblich geschadet. Auch sein Selbstwert hatte in der Zeit als Junggeselle gelitten. Seine ehemaligen Teamkameraden hatten sich von ihm entfremdet. Bestätigung erfuhr er nur noch, wenn er 15-Jährige bei FIFA-Turnieren besiegte. Aber als er irgendwann die neueren Versionen als zu modern abgetan und sich auf die Ausgaben 95 bis 99 spezialisiert hatte, waren die potenziellen Gegner rar geworden und er vereinsamte auch noch virtuell. Aus dieser Situation herauszukommen, war er nicht nur sich, sondern auch Gina schuldig gewesen. Inzwischen war es kurz vor Weihnachten. Er war auf einem guten Weg, aber das graue Winterwetter drohte alle Fortschritte wieder zunichte zu machen. Wer zu depressiven Verstimmungen neigt, sollte sich Anfang Dezember nicht in Essen aufhalten. Gina zog die Notbremse und buchte kurzfristig 2 Flüge. Business Class natürlich. Die Sonne von Dubai würde die beiden auf andere Gedanken bringen. Und schon als Sven beim Verlassen des Fliegers am Dubai International Airport einen kurzen warmen Luftzug spürte, ging es ihm ein kleines bisschen besser. Hätte er gewusst, dass nur wenige Minuten später und nur ein paar Gates weiter ein prominenter Gast ein anderes Flugzeug bestieg, wäre dem Fußballromantiker die gute Laune direkt wieder vergangen. Gianni Infantino hatte sich bei einem Besuch im WM-Austragungsland von 2034 höchstpersönlich davon überzeugt, dass auf den Baustellen keine Sklaven arbeiteten. Was für ein Zufall war es doch gewesen, dass sich neben dem sympathischen Wüstenstaat vom Persischen Golf keine anderen Länder beworben hatten. Ein paar Regenbogenfahnen hatte er dem Kronprinzen bereits als Gastgeschenk überreicht. Auf dem Rückflug machte Gianni traditionell Zwischenstopp bei seinem Freund Nusret und ließ sich die Spezialität des Hauses kredenzen, den traditionellen Ribéry-Teller mit der Extraportion Blattgold. Nun machte er es sich in seiner First-Class-Kabine gemütlich und als die Maschine die Reiseflughöhe erreichte, war der FIFA-Boss bereits weggeschlummert und träumte einen für seinen Alter etwas zu vulgären Traum. Auf dem Rollfeld in Washington D.C. wartete bereits eine schwarze Limousine, die Gianni direkt ins Weiße Haus chauffierte. Als er eine halbe Stunde später vom Präsident der Vereinigten Staaten mit einem breiten Lächeln empfangen wurde, pulte er sich noch hektisch den letzten Schlaf aus den Augen und ein paar Fasern des Tomahawk Steaks aus den Zahnzwischenräumen. Hello Gianni, my friend. Im Gegenzug für die Vergabe 2034 war die 2026er WM an die USA vergeben worden. Ab sofort spielen wir nur noch in lupenreinen Demokratien, hatte DFB-Präsi Neuendorf damals noch den Pressevertretern Augenzwinkers entgegnet, bevor er in dem Meetingraum verschwand, in dem die Vergabe erfolgte. Dass hier keine echte Wahl mehr stattfand, war ein offenes Geheimnis. Die Stimmen bitte per PayPal an gianni@fifa.com, hatte Infantino gewitzelt. Schallendes Gelächter beim Exekutivkomitee. Die Pressemitteilung war längst vorformuliert. Nach einem langwierigen Entscheidungsprozess und einer demokratischen Abstimmung bla bla bla. Eine Sache hatte die rüstige Seniorentruppe, männlich 75 plus, damals leider übersehen. In den USA interessiert sich einfach kein Schwein für Fußball. Und deshalb war Gianni nun höchst selbst angereist, um mit seinem Freund Donald zu besprechen, wie man im Mutterland des falschen Footballs Vorfreude für das Spiel vom alten Kontinent entfachen konnte. Die von Trump vorgeschlagenen Regeländerungen, Anpassung der Ballform, Endzonen statt Tore, wurde von der Regelkommission zwar erörtert, dann aber doch verworfen. Ein gut gemeinter Vorschlag von Infantino, bei der Vermarktung doch die beachtliche Bevölkerungsgruppe mit lateinamerikanischen Wurzeln einzubinden, wurde vom US-Präsidenten zuerst mit einem fragenden Stirnrunzeln und dann mit einem lauten Lachen quittiert. Have you ever heard of ICE? Yes, but the Deutsche Bahn is always late. Do you know the Schweizer SBB? Sympathische kleine Missverständnisse, aber man kam einfach nicht weiter. Plötzlich meldet sie sich auf einem der Sofas im Oval Office ein gut gekleideter Mann mit britischem Akzent zu Wort. Trump kannte und beneidete David Beckham schon seit den 90ern. Victoria hatte es dem jüngeren Donald schon als Spice Girl angetan. Nächtelang hatte er versucht, beim Video von Wannabe genau im richtigen Moment die Pause-Taste zu drücken. Posh Spice. Das war natürlich nach seinem Geschmack. Was sie mit dem Arbeiterjungen aus Manchester wollte, hatte er nie verstanden. Doch nun hatte David die zündende Idee. Warum machen wir nicht ein Jahr vor der WM eine große Promo-Veranstaltung? Wir laden einfach ein paar gute Mannschaften von der ganzen Welt ein, bezahlen ihnen einen Haufen Kohle und tun so, als wäre das irgendwie ein wichtiges Ding. Eine WM nur für Clubs. Alle waren begeistert. Es wurden wild die Namen von Vereinen durcheinander gebrüllt, die eingeladen werden sollten. Gegen den Liverpool-Vorschlag hatte Donald persönlich ein Veto eingelegt, weil der Eigentümer einst im Wahlkampf Hillary Clinton unterstützt hatte. Enttäuscht war der Präsident, als er erfuhr, dass Chelsea nicht mehr von seinem Freund Roman finanziert wurde. Es war ein heilloses Durcheinander. Gianni Infantino sah dem Treiben schweigend zu, bis in der Tasche seines zerknitterten Jacketts sein Handy vibrierte. Die Nummer auf dem Display begann mit +43, ein Anruf aus Österreich. Sven lag ein paar Tage später in Chinas Neubauwohnung auf der Couch. Auf seiner Nase schuppte sich die Haut. Die Folgen der Dubaier Wintersonne. Hätte er doch auf seine Freundin gehört, als sie ihm die 50-Plus-Sonnencreme rausgelegt hatte. Der Kurztrip hatte die beiden wieder enger zusammen und bei Sven einen Gedanken hervorgebracht. Er hatte die Jungs vermisst, die erste Herren. Die Abende in der Kabine, den Bierdienst. Er hatte es vermisst, gemeinsam mit seinem Vater Norbert auf dem Platz zu stehen, sich gemeinsam aufzuregen, wenn Schranke mal wieder einen haltbaren durch die dünnen Finger rutschen ließ. Er nahm sein Handy und suchte die längst verwaiste WhatsApp-Gruppe. Eine Woche später lautes Gelächter beim örtlichen Italiener Da Pippo. Predrag hatte für alle Pippo Speziale aufgetischt. Seine viel zu dick belegte Pizza mit der sagenumwobenen Zutat, um die er ein Geheimnis machte. Obwohl sich die Jungs jahrelang nicht gesehen hatten, war die Stimmung wie früher. Gemeinsam ließen sich diverse Lebenskrisen leichter ertragen. »Hey Schranke, bei dir ist nicht nur im Tor jeder Schuss ein Treffer, hä?« Schallendes Gelächter bei allen, außer dem zweifachen Vater. »Mensch Meier Sven, die China hat's zu was gebracht, da hast du dir eine gute Partie geangelt. Früher wolltest du Profi werden, jetzt bist du Spielerfrau.« Der Stiefel drehte schon seine fünfte oder sechste Runde. Ein paar Stunden später war der Gastraum fast leer. Predrag war dabei, die Stühle zusammenzuschieben und kehrte Kronkorken vom Boden auf. Auf einem Tisch in der Ecke saßen die drei letzten Gäste. Wenn für Schranke 7 Pils Selfcare waren, hatte er inzwischen den Status Self-Sabotage erreicht. Beim sonst schweigsamen Sven hatte das Bier die Zunge gelockert und Schütte kramte seine letzte Zigarette aus einer zerdrückten Packung roter Gauloise. Bei Pippo wurde nach Sperrstunde auch drinnen geraucht. »Hey Jungs, ich hab voll die gute Idee«, lallte Schranke. »Lass uns einen Podcast machen. Wir reden über Fußball, aber wir trinken dabei, wie in der Kneipe.« Sven war begeistert. »Ja geil, lass ihn Vorspiel nennen.« Schütte verstand sofort. »Haha, ja, das ist Fußball, aber klingt nach Bumsen.« Die Jungs sahen sich schon neben Tommy Schmidt bei den nächsten Podcast Awards. In ihrer Begeisterung hatten sie übersehen, dass inzwischen Gina neben ihnen stand, die ihren restlos betrunkenen Freund abholen wollte. »Das ist eine richtige Scheißidee«, bremste sie die Stimmung jäh. »Nichts für ungut, aber ein Podcast ist so ziemlich das Letzte, was ich euch zutraue. Schütte, du sagst in jedem Satz fünfmal »äh« Und Schranke, ganz im Ernst, wann willst du dich auf die Folgen vorbereiten, neben deinem ganzen Familienstress? Und Sven, I love you, aber du bist halt echt nicht lustig. Betretenes Schweigen. Alle wussten, dass Gina recht hatte. Noch in der Sekunde, in der sie ihre Bedenken geäußert hatte, bereute sie es schon wieder. Lass den Jungs doch ihren Spaß, dachte sie sich. Und dass ein kleines, unschuldiges Hobby für Svens Selbstwert Gold wert wäre, war ihr schon länger bewusst. Sie versuchte zu retten, was zu retten war. Macht doch einfach das, was ihr wirklich könnt. Dass sie das Wort könnt gedanklich in dicke Anführungszeichen setzte, sagte sie den Jungs natürlich nicht. Spielt doch einfach wieder Fußball. Sven, Schütte und Schranke schauten sich fragend an. Warum waren sie da selbst nie drauf gekommen? Einige Wochen später, an einem Sonntagnachmittag. Der Winter war vorbei. Frühling lag in der Luft. Dritter Spieltag der Rückrunde, Kreisklasse. Die erste Herren war geschlossen dem Verein des einstigen Lokalrivalen beigetreten und konnte dort als neue Dritte den Spielbetrieb aufnehmen. Da zeitgleich ein anderes Team den Spielbetrieb eingestellt hatte, konnten die Jungs einfach deren Platz in der Liga übernehmen. Der städtische Rasenplatz, neben dem inzwischen das vermeintliche Schmuckkästchen thronte, war wieder die gewohnte Heimspielstätte. Das Niveau war noch schlechter als damals, die Stimmung aber wie in den besten Zeiten. Der Getränkestand hatte zwischenzeitlich einen Durchlaufkühler und der alte und neue Hauptsponsor legte nach einigem Druck von Gina neben den Schweine auch Sojawürstchen auf den Grill. Im Gegenzug rührte diese die Werbetrommel, sodass sich tatsächlich ein paar Zuschauende, gegendert, einfanden, die an die Werbebanden gelehnt das schöne Wetter genossen. Es war, als wäre die erste Herren nie weg gewesen. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gegen Dümpten 2 plötzlich ohrenbetäubender Lärm. Auf dem Parkplatz der Red Bull Base landete ein Hubschrauber. Silber und blau, rote Rinder draufgedruckt. Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Hatten die Jungs ein Déjà-vu? Noch mit laufenden Rotorblättern öffnete sich die Seitentür und ein großer, irgendwie breit gebauter Mann setzte seinen Fuß auf den Boden. Die strahlenden Zähne waren nicht zu übersehen. Kloppo. Der schaute rüber zum Sportplatz, wo die Jungs das Spielen einfach eingestellt hatten. »Jens? Ich glaub's ja nicht«, stammelte Klopp. »Sven, was machst du denn hier?« Als er auf den Platz zukam, stiegen hinter ihm zwei weitere Herren aus dem Helikopter. In der Glatze des einen spiegelte sich die Sonne. Der andere trug ein merkwürdiges blondes Toupet, das vom Wind der Rotoren fast weggeweht wurde. »Sind das Gianni Infantino und Donald Trump?« Schütte konnte es kaum glauben. Fast so merkwürdig wie dieses Zusammentreffen auf dem städtischen Sportplatz war auch die Geschichte, wie es zustande gekommen war. Oliver Minzlaff hatte seine Frau mit einem romantischen Dinner überraschen wollen. Leider kannte er die Nummer von Nusret nicht. Also hatte er seinen Freund Gianni angerufen, weil er wusste, dass der Chef bei seinem Lieblingsschlachter einen Stammtisch hatte. Bevor er seine Frage platzieren konnte, war ihm der Präsident ins Wort gefallen. »Hör mal, Olli, was für ein Zufall, dass du gerade jetzt anrufst. Wir hatten gerade eine geile Idee. Eine Club-WM, kannst du das glauben? Was meinst du, wie viel Kohle wir damit machen können? Wollt ihr mit einem eurer Teams auch mitmachen?« Minzlaff war sofort begeistert gewesen. Was für eine Möglichkeit, das neue Produkt, den neuen Verein auf der großen Bühne zu präsentieren. Der Slogan »Echte Tradition« ließe sich bestimmt auch gut ins Englische übersetzen. Man war sich schnell einig geworden. Details sollten die anderen klären. Als Gianni gerade auflegen wollte, war ihm Minzlaff nochmal in die Parade gefahren. »Ach, was ist mit dem Tisch?« »Kein Problem, Olli, das mache ich klar. Brauchst du sonst noch was? Bisschen Pulver oder Freiwild?« hatte der Präsident noch gefragt, was Minzlaff höflich verneinte. Date Night ausnahmsweise ohne. Und so kam es, dass sich an diesem Sonntag nicht nur Infantino, sondern auch der ganz große Boss, der US-Präsident und frisch gekrönte Preisträger des FIFA-Friedenspreises, völlig verdient, ausgewählt in einem transparenten Auswahlverfahren von einer unbestechlichen Jury, auf dem Weg nach Germany machen, um dem Rising Giant RB Ruhrpott einen Besuch abzustatten. Ein schriller Pfiff des Schiedsrichters riss die Spieler aus ihrer Starre. »Weiter geht's!« »Ich werde nicht nach Stunden bezahlt und ich will zum Tatort daheim auf der Couch sitzen.« Obwohl die Jungs von der Situation immer noch überfordert waren, setzten sie ihr Spiel fort. Die Nervosität machte sich bei der ein oder anderen Ballannahme bemerkbar. Infantino war das Niveau ein bisschen peinlich, wollte er doch dem mürrischen Trump glaubhaft machen, dass Fußball der wahre Football ist. Was die Jungs auf dem Platz zusammenstümperten, war, so befürchtete Gianni, nicht unbedingt geeignet, Donald von der Schönheit des Beautiful Game zu überzeugen. Doch das Gegenteil war der Fall. Hatte der Präsident zunächst seinen Blick nicht von Gina lassen können, was diese mit einem genervten Stinkefinger quittierte, widmete er sich inzwischen dem Spiel und war seltsamerweise begeistert. Als ein strammer Schuss von Schütte mehrere Meter über das Tor rauschte, hob Trump beide Hände und rief laut Field Goal. Die Sojawurst, die ihm Gina heimlich unterjubelte, schmeckte ihm ganz vorzüglich. Great meat, strong sausage, great size, really impressive. Ausgerechnet Sven und sein wenig athletischer Kreisligakörper hatten es ihm besonders angetan. I love that player. Reminds me of myself. Really strong, great shape. Nach Abpfiff mischten sich die Jungs wie immer unter das Publikum. Dass das Spiel 1-4 verloren gegangen war, interessierte niemanden. An einem Biertisch am Rand saßen Klopp, Infantino und Trump. Und letzterer war begeistert. Er redete was von best sausage, short but thick, genau wie er es mochte. Und die Ladies am Spielfeldrand, allen voran Gina, er kam kaum aus dem Schwärmen heraus. Auch vom Niveau auf dem Platz war er merkwürdigerweise angetan. »They play just like Inter Miami«, sagte er. Na gut, vielleicht hatte er nicht mal so Unrecht. Als Gianni und Kloppo ihn an seinen Termin im Schmuckkästchen erinnerten, winkte er entschieden ab. »Stay away with this«, Red Bull interessierte ihn nicht mehr. »Die erste Herren, das sei für ihn the real football«. Infantino zuckte mit den Schultern. Und so saßen sie noch beisammen, als die Sonne schon längst untergegangen war. Sven versuchte, Kloppo davon zu überzeugen, zum BVB zurückzukommen, oder zumindest nach Liverpool. Gianni hörte sich interessiert die Geschichten von Schrankes Montageterminen an. Und Schütte fand unerklärlicherweise eine gemeinsame Ebene mit dem Peace Prize-Träger. Ob dieser Nachmittag im Ruhrgebiet dazu beitragen wird, dass der Fußball wieder ein bisschen echter wird, wir wissen es nicht. In jedem Fall hat er aber ein paar ältere Herren daran erinnert, wo der wirkliche Sport stattfindet und wer die eigentliche Kernklientel ist. Vorgeplänkel wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins WM-Jahr 2026.